Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Ja, wer hätte wohl vor einer Woche gedacht, dass uns heute so herrliches Frühlingswetter um die Nase weht. Und so möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem ersten Sonntag in der Passionszeit in Vukovit. In einem kleinen Begleitbuch, das ich jetzt geschenkt bekommen habe, zur Passions- und Fastenzeit stehen für jeden Tag kleine Impulse zum Nachdenken. Eine Geschichte daraus möchte ich euch gerne vorlesen. You will never walk alone. Du wirst niemals alleine gehen. Es ist nur eine Coverversion gewesen, die die Liverpooler Band Jerry and the Pacemakers 1963 herausbrachte. Aber ihr You Will Never Walk Alone stürmte in den Charts gleich ganz nach oben. Damals wurden in den englischen Stadien vor Spielbeginn die aktuellen Hits gespielt. Danach verschwand der Song wieder aus den Hitparaden. Die Liverpool-Anhänger vergaßen ihn nicht. Sie sangen ihn weiter bis heute. Als Liverpool in der Saison 1980-81 wieder Meister wurde, sagte ihr Trainer Bill Shankly zum Bandleader Jerry Marston: Ich habe den Menschen in Liverpool eine Fußballmannschaft gegeben, aber du hast ihnen ihren Song gegeben. You Will Never Walk Alone, das ist ein Lied über das Leben. Es geht um schwierige Phasen und Rückschläge. Es geht darum, niemals aufzugeben. Ein Lied als emotionales Bindeglied zwischen den Rängen und dem Rasen. Die Leute, sagte Jerry Marston einmal, singen mit im festen Glauben, dass dieses Lied ihnen weiterhilft. 1985 und 89 starben bei zwei Stadionkatastrophen vor und während Spielen des Vereins 135 Menschen. Bei den Trauerfeiern wurde das Lied gesungen, You Will Never Walk Alone. Der Liedtext auf Deutsch: Wenn du durch einen Sturm gehst, geh erhobenen Hauptes und habe keine Angst vor der Dunkelheit. Am Ende des Sturms gibt es einen goldenen Himmel und das süße, silberhelle Lied einer Lerche. Geh weiter durch den Wind, geh weiter durch den Regen, auch wenn sich all deine Träume in Luft auflösen, geh weiter. Geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen und du wirst niemals alleine gehen. Du wirst niemals alleine gehen. Geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen und du wirst niemals alleine gehen. Diese Zusage gibt Gott auch jedem von uns. Wir müssen nur dran glauben. Und nun wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Lasst uns miteinander beten. Du bist treu, du, unser Herr und Gott. Du hast Jesus herausgeführt aus dem Tod und denen, die an dich glauben, gibst du Kraft und Mut. Wir bitten dich, Vater, wache über deine Gemeinde. Stärke die Herzen derer, die auf dich hoffen, dass sie deine rettende Güte preisen. So bitten wir durch Jesus, deinen Sohn, unseren Heiland und Herrn. Amen.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 4. Kapitel. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht wurde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Christus.
Ich stelle mir vor, wenn ich 40 Tage fasten müsste. Das ist nicht so ganz leicht, dann auf Brot zu verzichten und zu glauben, dass Gott mich versorgt. Wenn ich 40 Tage Mangel leide, der Teufel kommt und sagt: Ich kann das beenden. Ab sofort kannst du wieder feiern. Das fällt uns vielleicht sogar schwer, zu vertrauen darauf, dass Gott uns versorgt. Dennoch, wir sollen Gott vertrauen. Gemeinsam gelingt das besser. Lasst uns glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus Lukas 22. Jesus sprach zu Simon, zu Petrus: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Lasst uns in der Stille beten. Wenn du, Herr, nicht barmherzig und gnädig wärst, wir könnten alle nicht leben. Nun aber bist du barmherzig und gnädig. Komm und begegne uns in deiner Gnade. Amen. Liebe Gemeinde, man muss vermutlich ganz aktuell diesen Text hören und sehen. Die Ankündigung der Verleugnung des Petrus. Und wir müssen dabei, so glaube ich, auch die Auseinandersetzung und mindestens mit einem Seitenblick auch die dazugehörenden Texte mit im Blick haben. Der Ankündigung folgt ja später die Ausführung, die tatsächliche Verleugnung und schließlich die Begegnung des Auferstandenen am See Genezareth mit Petrus, als Jesus ihn dreimal fragt: Hast du mich lieb? Es geht um die Frage, wie standhaft ist dein Glaube? Wie viel Widerstand erträgt er? Wie viel Angst erträgt er? In welchem Maße sind Christen bereit, für ihren Glauben einzustehen, im Zweifel auch Nachteile, Leiden, vielleicht sogar den Tod in Kauf zu nehmen? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe so ein Bedürfnis nach klaren Positionen. Und je älter ich werde, desto stärker wird das Bedürfnis. Wir haben genug von Menschen, die ihr Mäntelchen immer nach dem politischen und gesellschaftlichen Wind drehen. Wir haben eine Sehnsucht nach Menschen, die ihre Einsichten dauerhaft vertreten und nicht jede Woche wechseln. Wir sind vielleicht versucht, auf andere mit dem Finger zu zeigen, auf solche vielleicht, die zu DDR-Zeiten aus der Kirche ausgetreten sind, um den Repressalien zu entgehen. Und ja, solche Repressalien hat es gegeben, auch wenn das heute mancher nicht mehr wahrhaben will. Bei einem Freund aus der Nähe von Berlin etwa, der mir davon erzählte, dass er als Sechsjähriger, erste Schulklasse, als er dort von der Schule abgeholt wurde, von der Stasi, und dann stundenlang verhört wurde. Warum? Der Vater war Pfarrer. Mehr brauchte es nicht. Sicher. Wir könnten uns rühmen, dass wir uns in schwieriger Zeit als aufrechte und wahrheitsliebende Menschen erwiesen haben. Aber ich fürchte, so leicht macht das uns der Text heute nicht. Denn auch der Petrus hielt sich für einen aufrechten und wahrheitsliebenden Menschen. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und das hat der Petrus nicht nur gesagt, er ist kein Aufschneider. Ja, er ist ein Mensch mit einer großen Klappe. Aber, auch das erfahren wir ja in den Geschichten, hinter seiner großen Klappe ist durchaus etwas dahinter. Petrus glaubt das, was er sagt. Wenn's hart auf hart kommt, dann kannst du, Jesus, mit mir rechnen. Ich bin da. Ich bin an deiner Seite. Hölle, Tod und Teufel werden mich von dir nicht trennen. Und welcher Teufel es auch immer sein mag, ob er Satan heißt oder Stasi, ich werde nicht wanken. Ob es die eigenen Eltern sind, die von mir verlangen, die frommen Spinnereien zu lassen, oder die Klassenkameraden, die mich auslachen, weil ich mich eben taufen und konfirmieren lasse. Ich halte das aus. Jesus, ich halte zu dir. Petrus, Petrus. Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Sehen Sie, liebe Gemeinde, es passiert. Genau das passiert. Und nicht einmal die Voraussage Jesu kann verhindern, dass der Petrus tatsächlich in genau diese Falle hineinläuft. Als der Prozess gegen Jesus im vollen Gange ist, da wird Petrus, der ja, das muss man einfach anerkennen, immerhin bei der Gefangennahme Jesu nicht stiften gegangen ist wie all die anderen. Ich glaube, Petrus und Johannes ist noch mit dabei gewesen, der auch nicht weggelaufen ist. Alle anderen sind weggelaufen. Aber diese beiden bleiben. Also bei der Verhandlung ist Petrus draußen und dann fragt ihn einer: Gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Petrus streitet das vehement ab. Und ja, am Ende sagt er sogar, dass er diesen Jesus nicht einmal kennt. Und dann kräht der Hahn. Und da erst begreift Petrus, was eben gerade geschehen ist. Und er bricht weinend zusammen. Der Petrus hat wirklich geglaubt, dass er einer ist, den so leicht nichts umwirft. Er hat geglaubt, dass er wirklich bereit ist, alles und sogar sein Leben für Jesus zu geben. Er hat sich überschätzt. Die Kirche hat in ihrer langen Geschichte sich immer wieder damit auseinandergesetzt, wie sie mit solchen Christen umgehen soll, also mit solchen, die in Zeiten der Gefahr weglaufen, die Gemeinschaft der Kirche verlassen und einen gefahrloseren Weg suchen. Und es hat immer wieder Gruppierungen in der Kirche gegeben, beispielsweise die Donatisten im 4. Jahrhundert, zur Zeit des Kirchenvaters Augustin, die für eine Ausgrenzung dieser Gefallenen und die Aberkennung aller ihrer Ämter eingetreten sind. Die Kirche hat sich zu einem barmherzigen Umgang entschlossen. Und sie hat, so glaube ich, gut daran getan. Denn Petrus, immerhin als erster Bischof von Rom verzeichnet, er gehört zu diesen Gefallenen. Die Kirche tut gut daran, barmherzig zu sein, denn das ist die Art, wie auch Jesus mit seinen Leuten umgeht. Das ist die Art, wie er mit Petrus umgeht. Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermaleinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Es ist nicht Jesu Art zu richten. Und es ist auch nicht unsere Aufgabe zu richten. Es ist nicht unser Auftrag auszugrenzen. Nachfolge heißt, für den anderen beten. Nachfolge heißt, den einladen, der draußen steht. Das sind noch viele Menschen, die draußen stehen. Da sind noch viele, denen Gottvertrauen fremd ist, auch wenn sie in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind. Da sind noch viele, die nie zur Kirche kamen oder die sich irgendwann von ihr getrennt haben. Wir haben viel einzuladen. Wir haben viel zu tun. Und wir brauchen jeden, der beim Einladen helfen kann. Wir brauchen jeden, um eine freundliche, offene und einladende Atmosphäre zu schaffen. Wir brauchen viele, viele Gaben und Ideen, um unsere Veranstaltungen attraktiv und kreativ zu gestalten, damit wir uns wohlfühlen und dann auch die Menschen sich wohlfühlen, die wir einladen. Das ist ja nicht der Pfarrer, der da vorne den Kasper macht und dafür zu sorgen hat, dass hier alles angenehm stattfindet. Weder im Gottesdienst noch im Konfirmandenunterricht, sondern die Gemeinde. Die muss dafür sorgen, dass wir hier eine wohltuende Atmosphäre haben, in die Menschen gerne hineinkommen. Die Konfirmanden sind dafür verantwortlich, dass der Konfirmandenunterricht eine wohltuende Veranstaltung ist, eine Stunde, an die man sich gerne zurückerinnert. Das ist unser Auftrag. Einladen. Einladen zur Gemeinde, einladen zu Gott, einladen zu einem Leben mit Jesus. Einladen in eine Gemeinschaft von Christen, die mir hilft, auch wenn es schwierig wird. Die mir hilft, bei Jesus zu bleiben und einen vielleicht ungewohnt konsequenten Lebensstil zu lernen. In Gemeinschaft geht das besser. Vielleicht hätte der Petrus mehr Mut gehabt, wenn die anderen Jünger nicht alle weggelaufen wären. Wenn er nicht da so ziemlich einsam und alleine vor dieser Frau gestanden hätte. Gott ist es natürlich nicht egal, wie ich mich in kritischen Zeiten verhalte. Gott möchte, Gott möchte, dass wir auch bei Gegenwind auf seinem Weg bleiben, ihm folgen, an ihn glauben, ihm vertrauen. Aber Gott weiß eben auch, dass zu meinem Leben Niederlagen, Versagen und auch Schuld gehören. Aber im Umgang mit dem eigenen Versagen, mit der eigenen Schuld, zeigt sich dann am Ende der Unterschied von einem Menschen, der in letzter Konsequenz dann doch zu Gott gehört, und einem, der vielleicht bloß Theater spielt, der tatsächlich eigentlich gar nichts von Gott weiß und vielleicht auch gar nichts wissen will. Ich kann mit meiner Schuld umgehen, so wie das diese Welt offensichtlich von mir fordert. Als allererstes werde ich erstmal leugnen, dass ich überhaupt schuldig bin. Das ist etwas, was offensichtlich unsere Kinder ganz früh lernen. Wenn ich in eine Schulklasse reinkomme und da ist das Fenster kaputt oder der Papierkorb ist ausgeschüttet, und ich frage, wer war das? Dann gehen tatsächlich etliche Finger nach oben. Aber da ist keiner dabei, der sagt, ich war's, sondern die gehen alle nach oben, um mir mitzuteilen, ich war das nicht. Das ist die erste Reaktion, die wir offensichtlich unseren Kindern vermitteln in der Begegnung mit Schuld. Zu sagen, ich war das nicht. Das ist die Art, wie wir am liebsten mit Schuld umgehen. Ganz weit wegschieben. Diese Schuld da ist nicht meine. Wenn sich dann aber herausstellt, und das passiert ja manchmal, wenn sich herausstellt, es ist doch meine Schuld. Manchmal kommt's raus. Dann versuche ich, sie möglichst klein zu machen. Wolfgang Dück, ein Evangelist, in den 60er Jahren war er unterwegs. Wolfgang Dück erzählt von einem Jungen, der zu ihm kam und sagte, Herr Dück, ich möchte Ihnen gerne mal was sagen. Herr Dück, ich habe ein Mopedchen geklaut. Und der Wolfgang Dück fragt zurück, was hast du geklaut? Ja, ein Mopedchen. Und der Dück in seiner sehr unnachahmlichen Weise sagt dann, am liebsten hätte der Junge ja gesagt, ich habe ein Mopedchen geklaut. Das ist die Art unserer Gesellschaft. Wir versuchen, unsere Schuld klein zu reden, unbedeutend zu machen. Und am Ende versuchen wir, möglichst auch noch ein bisschen abzulenken. Ja klar, ich habe ein Mopedchen geklaut. Aber der, dem ich es geklaut habe, der hat letzte Woche ein Motorrad geklaut. Sehen Sie, als der Petrus den Hahn krähen hört, als er begreift, was er gemacht hat, als ihn seine Schuld und sein Versagen mit voller Wucht trifft, wissen Sie, was er tut? Er weint. Er weint aus vollem Herzen und ist vollkommen verzweifelt. Er versucht, nichts wegzuschieben oder zu verniedlichen. Über diese seiner Schuld kann er nur hemmungslos weinen. Und darin liegt der Unterschied. Jesus sagt, der Himmel freut sich über einen Sünder, der bereut und Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ich glaube, unsere Welt sähe ja anders aus, wenn wir es wieder lernten, über unsere Schuld zu weinen, anstatt über die Schuld der anderen zu richten. Können Sie sich das vorstellen? Solch eine Welt? Wie wäre das in der Politik, in unseren Regierungen, Parlamenten, in unseren Parteien, wenn jeder ehrlich zu dem steht, was er an Dummheiten und Versagen getan hat? Und wenn niemand mehr krampfhaft versucht, vor allem Fehler beim politischen Gegner zu finden? Können Sie sich das vorstellen, wie das wäre in unseren Schulen, in unseren Betrieben, in unseren Familien und Ehen, auch in unseren Kirchen und Gemeinden? Gott ist ein barmherziger Gott. Er kann mit unserer Schuld umgehen, wenn wir sie ihm bringen. Er kann damit fertig werden. Gott braucht keine Gerechten, die seine Barmherzigkeit nicht mehr nötig haben, sondern er will Menschen, die ihm ihre Schuld überlassen und seine Vergebung annehmen. Gott gebe uns, dass wir solche Menschen sind oder es werden. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, wir laden, da oben, heute habe ich ja was. Ich darf Ihnen heute sagen, wofür wir das Dankopfer einsammeln, nämlich für die eigene Gemeinde. Einladen darf ich für nächsten Sonntag, 9 Uhr und 10 Uhr wieder Gottesdienst und 11 Uhr Kindergottesdienst hier in der Kirche. Gruppen und Kreise bleiben weiterhin ausgesetzt. Wir leben in der Hoffnung, dass das sich irgendwann ändert. Aber wir entwickeln ein paar Methoden. Am Montag trifft sich die junge Gemeinde vor ihren Computern zu einem Zoom-Meeting. Also junge Gemeinde zu Hause via Homeoffice. Herzliche Einladung dazu an alle jungen Leute, 18 Uhr. Wer nicht weiß, wie er reinkommen kann, kann sich gerne bei der Dominik Majewski melden und die hilft ihm dann. Und dann haben die jungen Leute vor allen Dingen, aber vielleicht gibt's ja auch sonst jemanden, der einfach Spaß hat und sich daran beteiligen möchte. Also es gibt ein Geocaching heißt es. Organisiert bis zum 28.02. Da gibt's ein Plakat. Auch das kriegen Sie von der Dominik Majewski. Schickt sie Ihnen gerne zu. Das heißt, also da gibt es so Punkte, die hat irgendwo im Dorf und in der Umgebung was versteckt. Und dann gibt es Daten. Man braucht dazu ein Handy mit, wie heißt das? GPS, genau. So. Also, wo man so ganz genau sehen kann, wo was ist. Und das führt einen dann dorthin. Und dann findet man irgendwas Hübsches, Nettes dort. Ja. Kann vielleicht einen Gruß hinterlassen. Und dann gibt's da also eine Möglichkeit, sich so ein bisschen miteinander so auf die Entfernung jedenfalls zu begegnen. Am Dienstag ist für die 7. Klasse eine Zoom-Konferenz. Wenn ich mir vorgestellt hätte, ich hätte als Konfirmand schon Konferenzen besuchen müssen, das wäre mir so fremd gewesen. Aber den Konfirmanden heute ist das inzwischen so gang und gäbe und völlig selbstverständlich. Also eine Zoom-Konferenz am Dienstag um 17 Uhr für die 7. Klassen. Und für die 8. Klassen machen wir ebenfalls Zoom-Konferenzen. Wir hoffen auf gute Mithilfe und Mitarbeiter-Konfirmanden. Wir haben es wieder geteilt. 16 Uhr bis 16.45 Uhr kommen die Mädchenklasse 8. 16.45 Uhr bis 17.30 Uhr sind die Jungen Gruppe 2. Die wissen, wer dazugehört. Und 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr die Jungen Klasse 8 Gruppe 1. Die Konfirmanden wissen das längst, also dafür müsste ich es nicht nochmal sagen, aber ich sag's trotzdem hier nochmal, weil ich gerne möchte, dass die Eltern vielleicht zu Hause ein bisschen drauf achten, dass das funktioniert. Also mindestens den Versuch sollte jeder starten, vor seinem Rechner zu sitzen mit Kopfhörer und Kamera und dann versuchen, sich dort einzuwählen. Ich weiß, SOSA ist, was so Internet anbetrifft, mit den Netzen nicht ganz so toll. Also es kann sein, dass dann irgendwie der Vorletzte und der Letzte Pech haben und einfach keine Verbindung mehr kriegen. Aber versuchen sollte es jeder. Und Sie kennen Ihre Kinder, da muss man manchmal ein bisschen helfen, nachhelfen. Die wissen schon alle, wie es geht, aber Sie müssen sie erinnern, denn die vergessen immer so viel. Ich verstehe das auch nicht. Der Wochenspruch. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
Ich wollte eigentlich heute mal die Konfirmanden besonders begrüßen. Und weil ich das vergessen habe, würde ich das jetzt gern nachholen. Es ist schön, dass ihr da seid. Ich freue mich immer, wenn die Jugend sogar im 9 Uhr Gottesdienst auftaucht, was man ja gar nicht so erwarten könnte. Auch vielen Dank an Bastian Greiner an der Orgel. Ganz toll, es gehört eine Menge Mut dazu, sich dahin zu setzen und das zu spielen. Ich glaube, da können wir mal einen Applaus starten.
Danke, genau. Jetzt lade ich ein, dass wir aufstehen und miteinander Fürbitte halten. Du Herr, unser Gott, du hast gesagt, dass du unseren Mangel ausfüllen willst. Deshalb bitten wir dich, überwinde unseren Mangel an Liebe, den Mangel an Glauben, den Mangel an Frieden, den Mangel an Wahrheit, den Mangel an Hoffnung. Wo Menschen nur noch sich selbst vertrauen, wo einer dem anderen Angst macht, wo aus Angst geschwiegen wird, wo Menschen sich zurückziehen, wo das Leben des anderen geopfert wird, um das eigene zu retten, da überwinde unseren Mangel an Gottvertrauen. Wir vertrauen dir, du unser Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass du uns nicht uns selbst überlässt, sondern in deiner Liebe verwandelst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.